Liebe Gemeinde, in dem heutigen Predigtext aus dem Lukas-Evangelium bitten die Apostel darum, dass Jesus ihren Glaube stärke, ihn vermehre. In den vorausgehenden Versen gibt Jesus seinen Jüngern Anweisungen und Warnungen. Sie sollen niemals kleinere Glaubensbrüder zu Fall bringen. Und sie sollen stets vergeben. Auch 7-mal am Tag, wenn nötig. An dieser, wie auch an anderen Stellen im Lukas-Evangelium, ist sehr deutlich zu spüren, wie schmal der Grat für die ist, die ihr Leben im Glauben führen wollen. Und so kann ich sehr gut nachvollziehen, dass die Jünger an Jesus wenden und um seine Hilfe bitten. Ich lese jetzt den Predigtext aus dem Lukas-Evangelium, aus dem Kapitel 17, die Verse 5 und 6. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr sagen zu diesem Maulbeerbaum: Reiß dich aus und versetze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und versetze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Was gibt da Jesus für eine Antwort, liebe Gemeinde? Nimmt er die Apostel überhaupt ernst mit ihren Anliegen? Was ist das, wenn wir uns im Moment des Zweifels im Gebet an Jesus wenden, mit der Bitte, unseren Glauben zu stärken? Hilft es da weiter? Weiter in Frage gestellt zu werden? Will Jesus wirklich, dass wir unseren Glauben grundsätzlich in Frage stellen? Denn wenn ich mich ernsthaft frage, ob ich mit meinem Glauben in der Lage bin, einen 10 Meter hohen Baum tief und breit verwurzelt bis zum Meer in Bewegung zu setzen, selbst wenn der Meer so nahe sein sollte, dann ist es doch klar, dass ich zweifeln muss, ob ich überhaupt den kleinsten Funken Glaube habe, auf den verfüge. Aber gleichzeitig bin ich fest davon überzeugt, dass ich glaube. Sonst stünde ich nicht heute Morgen in dieser Kirche. Was will Jesus dann? Mit dieser Antwort, liebe Gemeinde, will Jesus nicht demütigen. Er will nicht Schwäche zur Schau stellen. Nein, genau im Gegenteil. Er lässt dem Zweifel am Glauben keinen Raum. Er geht auf die Bitte schlichtweg gar nicht ein. Zum einen, weil dem kleinsten Glaubenssamen eine riesige Wirkung hervorgeht. Und zum anderen, weil wir es lassen können, unseren Glauben immer wieder in Frage zu stellen und zu unterschätzen. Denn er ist mächtig genug. Es ist Gottes Geschenk und darin ist Gottes Kraft enthalten. Jean Giono einen französischen Schriftsteller aus den 50er Jahren, hat eine kurze Novelle verfasst. Der Mann, der Bäume pflanzte. Vielleicht war es auch hier Pflichtlektüre in der Schule. Auf jeden Fall in dieser kurzen Geschichte beschreibt der Erzähler die karge Landschaft der hohen Ebene vom Massif Central mitten in Frankreich. Viel Wiesen, viel Gestein, weit und breit ragt nichts raus, bis auf eine einsame Holzhütte. Er erzählt, wie in jener Hütte ein Schäfer Tag für Tag 50 schönen Kastanien am Abend aussortiert, um sie am Tag drauf mit seinem Stock zu pflanzen, wenn er sich auf dem Weg mit den Schafen macht. Und heute, so unser Erzähler, steht auf der hohen Ebene des Massif Central in Frankreich einen wunderschönen Kastanienwald, der einen vergessen lässt, dass es dort einst leer und karg war. Dieser Mann hat im Grunde nichts Besonderes gemacht. Ein bisschen mehr, ein bisschen anders als das Nötige. Er ist auf seine Weise seinen eigenen Weg gegangen. Er blieb ganz sich selbst, ohne nach Ansehen oder Ruhm zu streben. Und auf seine Arbeit und mit Gottes Kraft sind Bäume gewachsen, ist ein Wald gewachsen. Und wir? Welche Bäume pflanzen wir? Wofür setzen wir uns ein? Wann und wo handeln wir anders, wie es in der Gesellschaft erwartet wird? Aus Überzeugung und mit dem Bewusstsein der Selbstwirksamkeit des Glaubens. Ein Beispiel wäre gleich in unserem Text zu finden. Kurz davor fordert uns Jesus auf, einander zu vergeben, auch 7-mal am Tag, wenn es nötig sei. Was wiederum voraussetzt, dass einer 7-mal am Tag um Vergebung bittet. Und wie oft fällt es uns schwer, immer wieder die gleichen Verletzungen zu vergeben. Irgendwann sollte auch eine Veränderung eintreten. Die Geduld wird immer wieder aufs Spiel gesetzt. Das kennen wir aus unseren Familien, im Beruf, auch in der Kirche. Wenn wir den Weg der Vergebung gehen wollen, geht es oft einfach darum, einen gemeinsamen Weg zu finden, einen Weg der Gerechtigkeit. Und so stellen sich die Fragen, wann und wo schließe ich jemand aus? Wer hat was zu sagen? Wie können wir unsere Familie und unsere Gemeinde so gestalten, dass uns möglichst viele sich wirklich als einen Teil von uns empfinden und erleben? Ich denke dabei auch an die Jugendlichen, an die Kinder, an Menschen mit Behinderung, auch an den strukturellen Unterschied hier in Wilhelmsdorf zwischen Bürgergemeinde und Landeskirche. Per se gibt es kein richtig oder falsch. Es geht um die Frage, wie die strukturierte menschliche Kirche möglichst auch die Kirche Jesu sei. Und wenn Jesus überhaupt keine kirchlichen Strukturen vorgesehen hat, hat er dennoch eindeutig einen achtsamen und respektvollen Umgang miteinander vorausgesetzt. Einen Umgang, der immer wieder Vergebung wiederholt. Vergebung
ist eine Frucht des Glaubens. Sie ermöglicht uns, einander anzunehmen. Und somit ist sie Teil der Fähigkeit, mit Unterschieden und Differenzen umzugehen. Als Gemeinde ist es uns gegeben, mit Gott Vertrauen, Elan und Empathie auf Menschen zuzugehen, die anders sind. Am Oberschwabentag begegnete ich einige Wilhelmsdorfer, die bewusst in den Workshop zum Thema Asylanten kamen. Offensichtlich gab es die Offenheit für die Suche nach Rat und Informationen, um zu hören, wie die Gemeinde sinnvoll Menschen, die ein solches Schicksal haben, begleiten und empfangen können. Welche Erfahrungen bringen Sie mit? Welche Bedürfnisse und Erwartungen haben Sie? Welche Hilfe brauchen Sie, um einen möglichst guten Start in unserer Gesellschaft zu haben? Und wie kann es sinnvoll sein, uns als christliche Gemeinde zu engagieren? Vergebung gilt nicht nur den anderen. Die Apostel fühlten sich bestimmt zunächst verärgert. Verärgert, weil Jesus ihnen den Glauben gänzlich abgeschrieben hat. Rabbi, was sagst du da? Glaubst du, ich bin schon so lange mit dir durch die Straßen Galiläas gegangen, ohne den kleinsten Krümel an Glauben in meinem Herzen? Das kann nicht dein Ernst sein. Vielleicht fühlen sie sich aber auch ertappt, denn sie waren verzagt. Sie spürten, wie schmal der Grat war, auf dem sie Jesu folgten. Sie baten um Stärkung. Sie hatten Angst. Angst, es nicht zu schaffen. Angst, nicht zu genügen. Angst, irgendwann auf der Strecke zu bleiben. Die Lehre Jesu enthält schwindelnde Höhen, die wiederum schwindelnde Tiefen zum Vorschein bringen. Und das macht Angst. Die Verantwortung, die mit unserem Glauben verbunden ist, ist angsterregend. Bin ich dieser Macht, die Maulbeerbäume ins Meer versetzt, gewachsen? Kann ich das überhaupt? Bin ich es überhaupt wert? Diese meine innere Stimme, die immer wieder das in Frage stellt, was eigentlich klar ist, sie macht mich innerlich klein. Sie versucht mich klein zu halten und sogar mich gänzlich in Frage zu stellen. Mit mehr oder weniger Erfolg, je nachdem. Diese Stimme ist nur von Gott gewollt. Insofern sie mich vor Übermut und somit vor Gefahren schützt. Darüber hinaus will Gott, dass wir aufrechte Menschen sind. Geschöpfe, die mit Mut und Freude in der Nachfolge Jesu stark und wirksam auftreten. Was würdest du tun in deinem Leben, wenn du keine Angst hättest? Fragt der Motivationscoach. Es ist für ihn eine Schlüsselfrage, denn sie weist auf das, was blockiert und meine Energie raubt. Und sie macht nicht nur das. Diese Frage lässt uns überraschende Möglichkeiten und Potenziale wahrnehmen. Was würdest du tun in deinem Leben, wenn du keine Angst hättest? Ich lerne mit meiner Antwort Samen kennen, die in mir warten, um zu keimen. um zu wachsen, um Bäume zu werden. Dazu gehört Mut, manches zu riskieren, das Risiko des Lebens einzugehen, bringt viel Schönes mit sich, aber ebenso Verletzungen, Sturz und mancher Schmerz. Mut, Mensch zu sein, mit allem, was es bedeutet, davon singt Herbert Grönemeyer in seinem Lied Mensch, sehr treffend, wie ich finde. Und der Mensch heißt Mensch, weil er irrt, weil er kämpft, weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt, weil er lacht, weil er liebt. Du fehlst. Ja, dazu, ja, zu leben, kann Angst auslösen und schmerzhaft sein. Und dieses Risiko müssen wir eingehen, um aufrecht zu gehen. Dazu kann uns das Lachen, die Übung und die Liebe helfen. Das Lachen etwa. Wenn wir versuchen, auf dem Bauch zu kriechen, vor lauter Angst zu fallen, da kann das Lachen über uns selbst helfen. Das Lachen kann auch helfen, wenn Gottes Kraft und unsere Zeit verschwendet werden, indem Gott Bäume ins Meer schickt und dies mit unserer Hilfe. Die Übung, immer wieder an sich zu arbeiten und Unterstützung zu suchen, durch nahestehende geistliche Begleitung oder Therapeuten. Der Austausch hilft, um die notwendige Distanz für die Reflexion zu bekommen und ermutigt, weitere Schritte zu wagen. Die Liebe Gottes, die Liebe, die mich kennt, in all dem, was ich bin, die mich annimmt, ganz und gar. Gott lässt sich von mir berühren und bietet sich mir als Kraftquelle an, indem wir auf den liebenden Gott vertrauen, können wir uns selbst ganz schön viel zutrauen. Und selbst wenn wir Glauben haben, nicht mal so groß wie ein Senfkorn, das reicht allemal. Amen. Wir singen das Lied 396, aber das wissen Sie nicht, und den Titel weiß ich nicht, aber wir singen gleich hin.
Ja, wir wollen miteinander beten, wir wollen es aber so tun, dass wir um das Gebet herum und einfach auch zwischendurch ein kleines Lied singen. Das Lied heißt Viele kleine Leute. Das sind wir alle ein Stück weit. Vor Ort zumindest. Gleichzeitig sind wir große Leute, weil er das sehr schätzt. Die an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern. Und sei es nur, indem sie das mal hinlegen, dem Herrn und der Herrin, was sie beschäftigt. Ich denke, dazu stehen wir auf und sehen uns erst einmal zweimal. Ach Gott, sie kennt mich alle. Und dann wollen wir beten, wir wechseln. Lieber Gott, lieber Vater im Himmel, wir loben dich und danken dir für das Leben, das du uns schenkst. Wir freuen uns darüber, dass du uns geschaffen hast, als Menschen, die aufrecht ihre Wege gehen und Verantwortung für das eigene Tun übernehmen können.
Lass uns Werke des Glaubens tun. Ganz einfach und so grundlegend in unser Alltag. Lass uns aufmerksam durch das Leben schreiten und mit Liebe und Tat wirksam sein.
Wir vertrauen dir heute insbesondere die Schulkinder an und deren Familien. Begleite sie morgen, ja das ganze Jahr über, aber auch ihre Lehrer und Lehrerinnen. Begleite du.
Lass uns im Gebet engagiert sein, an den Orten, wo unser Arm nicht reicht. Schöpfer aller Welt, wir vertrauen dir Menschen an, die weltweit unter Ungerechtigkeit leiden, die in Kriegsgebiete versuchen weiterzuleben, die krank und einsam sind. Viele kleine Leute.
Ja, du unser Gott, dir vertrauen wir die Christen aus aller Welt an, insbesondere da, wo sie verfolgt oder unterdrückt sind. Stärke deine Kirche, sodass sie über alle Konfessionen hinweg als ein Ort der Begegnung und der Vergebung erlebt wird.
Du, Geist der Weisheit, erleuchte die Menschen, die weltweit Verantwortung übernehmen. In Wirtschaft, wie in Politik. Lass in ihnen Vernunft, Weitsicht und Liebe Hand in Hand gedeihen. Viele kleine Leute.
Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.